Diese Übertragung enthält Spuren von Waldelfen und Basalt.
Servus, grüß euch und herzlich willkommen zu Liebe.Bayern, dem Podcast über Reisen, Kultur und Überraschungen in Bayern. Heute sind wir ganz im Norden Bayerns, heute geht's um die Rhön. Mein Name ist Stefan Hanitsch und ich begrüße euch sehr herzlich und freue mich, dass ihr da seid.
Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Andrea Pauli und wir wollen heute vor allem herausfinden, was den Charakter der Landschaft in der Rhön ausmacht, aber auch den Charakter der Menschen, die dort leben und auch der Menschen, die weggegangen und zurückgekommen sind. Wir haben ein paar Ausflugstipps und Basics für diese Gegend für euch und wir gucken, warum die Rhön ausgerechnet bei Bestattern bekannt und beliebt ist. Und nicht zu vergessen, wir schauen natürlich, ob Gott seinen Hauptwohnsitz in der Rhön hat oder sein Feriendomizil oder ob er da vielleicht ab und zu in Kur hinfahren muss.
Ja, Gott ist bei uns ja immer wieder dabei, weil bekanntlich Gott in Bayern lebt und wir von Liebe.Bayern wollen halt wissen, wo. Oder wo macht er Urlaub oder Kur? Er hat sich auf jeden Fall im Dreißigjährigen Krieg schon mal dort blicken lassen und hat es den Schweden so richtig gezeigt. Schwedinnen und Schweden, muss man heutzutage sagen. Und unsere Interviewgäste werden uns auch nachher erzählen, wie es dazu kam. Zunächst habe ich ein paar Fakten über die Rhön für euch. Wenn ihr auf der Karte schaut, genau die Mitte von Deutschland, da ist die Rhön. Ich spreche es nicht ganz richtig aus. Die haben ein eigenes R, anders als das Fränkische R, anders als das Borische. Eine ganz eigene Sprache sowieso. Und sie sind auch ein eigenes Stück Land, das sich aufteilt auf die Bundesländer Bayern, Hessen und Thüringen. Die Rhön ist ein Mittelgebirge. Das sind so bis zu 1500 Meter hoch, dann die Gipfel. Wasserkuppe ist der höchste, ist leider nicht in Bayern, sondern in Hessen. Aber dafür ist von dem Biosphärenreservat Rhön der größte Teil in Bayern. Das Ganze ist ungefähr.
Ich muss mal ganz kurz reingrätschen, Stefan.
Groß.
Ja, also wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, dann hat die Wasserkuppe so um die 950 Höhenmeter. Und wenn die der höchste Berg ist, dann können die nicht bis zu 1500 Meter hoch sein.
Guter Einwand. Was ich meinte ist, Mittelgebirge sind allgemein bis zu 1500 Meter hoch.
Ah.
Die Rhön selber nicht. Die Wasserkuppe ist der höchste Gipfel tatsächlich, stimmt. Guter Punkt. Und die ist aber leider in Hessen, wie gesagt. Dafür ist der größte Teil des Biosphärenreservats Rhön in Bayern. Ungefähr so groß wie das Saarland, die ganze Biosphäre. Das Mittelgebirge selber ist etwas kleiner und etwas größer als das halbe Saarland. Also was man zum Beispiel an Orten kennt im bayerischen Teil ist Bad Kissingen, im hessischen Teil der Rhön Fulda. Und in Thüringen Schmalkalden-Meiningen und natürlich der Wartburgkreis.
Hat das was mit dem Auto zu tun?
Ganz genau. Die Perle der ostdeutschen Automobilindustrie, der Wartburg, wurde in der Kreisstadt Eisenach, glaube ich, die war Teil von dem Wartburgkreis eben, gebaut. Und Achtung, jetzt kommt nochmal ein schwerer Schlag für das bayerische Selbstbewusstsein. Auch der BMW ist eigentlich aus Thüringen. Ursprünglich wurden die BMWs in Eisenach gebaut. Das ist verrückt, trotzdem Teil der bayerischen Nationalidentität, Volksseele. Aber ja, es ist viel multikultureller, als man sich das manchmal vorstellt.
Wir haben uns für die fünfte Folge von Liebe.Bayern gedacht, wir fragen einfach mal zwei Leute, die sich richtig gut in ihrer Region auskennen, weil sie nämlich da leben, auch mal weggegangen sind, wieder zurückgekommen sind und es jetzt eigentlich fast mehr lieben als vorher. Und das sind in diesem Fall Susanne Will und Josch Schlereth. Wir freuen uns total, dass ihr dabei seid. Hallo.
Wir freuen uns auch.
Ja, hi.
Ja, servus. Schönen Dank, dass ihr dabei seid.
Ja, herzlich gerne. Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Beschreibt mir doch bitte mal die Rhön in einem Wort.
Boah. In einem Wort, scheiße. Das ist echt tricky. Das ist richtig fies. Voll auf voll kalt erwischt vor allem.
Ich habe eins. Also für mich fabelhaft.
Josh?
Ich nehme Rau.
Rau, sehr schön.
Fabelhaft und rau, ja, echt schöne Kombination.
Ja, sehr schön.
Wenn wir schon bei Beschreibungen in einem Wort sind, ist die Rhön fränkisch?
Ganz klares Nein. Susanne, wie siehst du das?
Kann ich nur mit einem herzhaften Hä antworten? Selbstverständlich gehört die Rhön zu Unterfranken.
Geografisch gesehen ja, aber von der Mentalität her ist das, finde ich, eine andere Nummer.
Da bin ich mir nicht ganz sicher, denn die Attribute, die den verschiedenen Untermittel- und Oberfranken zugeordnet werden, die treffen sich immer in einem, nämlich wortkarg, menschenscheu, unzugänglich. Es sei denn, du hast wahlweise ein Seidler, eine halbe, oder was gibt es noch für einen Ausdruck für ein Humpenbier? Ein Bier da irgendwo rumsteht, dann würde der Franke eventuell mit dir ins Reden kommen. Ich habe in allen drei Regionen gearbeitet und gelebt und ich muss sagen, nee, kann ich nicht bestätigen.
Also ich sehe es ein bisschen anders. Ich meine, ich komme von hier, ich bin hier geboren, ich lebe hier seit 26 Jahren.
Man hört es nicht.
Kommt noch. Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen das Gefühl, der Röner ist zugänglich. Nur man muss halt wissen, wie man anpackt.
Ah, gibt es für den auch eine Gebrauchsanweisung?
Mit dem Röner kommst du am besten auf die Schliche, wenn du einfach ganz normal mit dem redest, wie die Zunge gewachsen ist und nicht irgendwie, ja, herzlichen guten Tag, ich bin der Herr XYZ, wie geht es Ihnen denn heute? Also der Röner ist jemand, der ist in dem Punkt simpel gestrickt, der steht da nicht so groß auf irgendwie dieses Förmliche. Das sind die viele Röner sind da nicht so, wie ich sagen, hier Upper Class und in Anführungszeichen Monokel, das ist nicht rönerisch. Also das fällt da irgendwie
so handfest. Das stimmt wirklich, ja. Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht können wir erstmal über eine Besonderheit sprechen, die Stefan gerade schon erwähnt hat. Die Rhön ist ja nicht nur eine bayerische Landschaft, sondern sie überschreitet die Grenzen nach Hessen und nach Thüringen. Aber das ist für euch Rhöner ja eigentlich zweitrangig, oder? Diese Landesgrenzen zählen für euch gar nicht.
Ja, unterschreibe ich so. Die Rhön hat nach meinem Dafürhalten trotz Föderalismus eigentlich so gesehen keine wirklichen Bundesgrenzen. Also Rhön ist Rhön, egal ob es jetzt hessische Rhön ist, egal ob das jetzt irgendwo die bayerische ist oder aber die thüringische, das nimmt sich nichts. Das war auch während der Zeit der deutsch-deutschen Teilung. Es gab immer diese, ich sag mal, Sehnsucht, Bemühungen. Es gibt auch Dichter aus der Rhön und Dichterinnen, die das in Gedichten niedergeschrieben haben, tatsächlich die Sehnsucht nach dieser in Anführungszeichen Einheit der Rhön, wieder natürlich auch Deutschland, aber dass die Rhön so speziell irgendwie sagt, ja, wir sind hier die bayerische Rhön und wir sind die thüringische Rhön, das ist eigentlich nicht so sehr der Fall, habe ich den Eindruck.
Stimmt, ja.
Also Susanne, du hast jetzt gerade sehr irritiert geguckt.
Nicht mehr irritiert, ich habe richtig geschluckt, weil ich mir dachte, das ist jetzt gerade so die Gnade der Spätgeborenen, zu behaupten, dass es hier keine Grenzen gibt. Und du hast es ja super ausgeführt, eben dass auch früher immer bemüht worden ist, diese Grenzen aufzulösen. Das haben wir seit 1989 nicht mehr. Aber tatsächlich, ich komme aus Münnerstadt, das ist ein Ort am Fuß der Rhön, hier sitzen wir auch gerade. Wenn wir Ausflüge gemacht haben, ja, nach Osten ging es halt nicht lange. Ne? Dann standen wir halt vorm Zaun. Wir hatten eigentlich nur drei Himmelsrichtungen.
Also geografisch festmachen würde ich es nicht. Mittlerweile ist es sogar so weit, dass ich für den Würzburger ist Kissingenröhn, das ist für mich südliche Vorröhn, weil ich halt wirklich mittendrin wohne, nach meinem Dafürhalten. Ich wohne in Langenleiden, das ist ein Fuß der Schwarzen Berge. Für jemanden, der jetzt in der Hochrhön wohnt, beispielsweise Nordheim-Fladungen oder sowas, für den ist das dann schon wieder die Vorröhn. Also diese Rhön geografisch irgendwo festzuzurren, finde ich persönlich schwierig.
Wo genau erstreckt sich denn die Rhön?
Ich würde sagen, es ist Auslegungssache.
Ja, also spätestens, wenn man jetzt Richtung Bad Neustadt guckt und da dann das Grabfeld, finde ich übrigens ein wunderschönes Wort, den Landkreis Rhön-Grabfeld, da haben sich meine Kollegen in Nürnberg schon mal drüber bepisst. Du kommst, also die Hügel werden immer sanfter und auf einmal stehst du vor einer Plattenfläche, die eigentlich eher einem gepflegten Golfplatz gleicht. Spätestens da ist die Rhön zu Ende, würde ich sagen.
Das würde ich so unterschreiben. Ja. Also ich würde vielleicht sagen, wenn wir uns hier in der Ecke Münnerstadt uns irgendwo bewegen, ab dann geht es einen Berg hoch.
Genau.
Ab Bad Kissingen geht es auch einen Berg hoch. Hammelburg würde ich jetzt persönlich so gar nicht mehr dazu rechnen. Das ist Weinlandgegend auch ein bisschen ein Stück weit. Und auch da, es ist relativ eben, das ist Saaletal für mich. Das gehört eigentlich für mich, ja, man könnte es Vorrhön nennen, weil es halt gewissermaßen vor der Rhön liegt. Mhm.
Ist es deswegen auch so schwierig einzugrenzen, weil das eben ein vulkanisches Gebirge ist und man schlecht sagen kann, da fängt jetzt der Berg an oder da fängt jetzt eine bestimmte Landschaft an und da hört sie auf, weil die Natur ja jetzt auch nicht irgendwelche so Linien in sich selber reinmalt.
Also ob das mit Vulkanismus zu tun hat, das weiß ich tatsächlich nicht, aber spätestens, wenn du am Fuß eines wirklich miesen Hügel steht, dann weißt du, du bist in der Rhön. Es gibt nicht umsonst für ein bestimmtes Teilstück des Kreuzbergs den süßen Nickname, den süßen Spitznamen, die Kniebreche.
Autsch.
Mhm, genau.
Ja, apropos am Fuße eines Berges stehen. Also ich bin jetzt ein unbeschriebenes Blatt, was die Rhön betrifft. Und was würdest du mir jetzt empfehlen oder was würdet ihr mir empfehlen? Was wären jeweils eure Tipps, um da einzusteigen, um für den ersten Besuch in der Rhön?
Erstmal ins Wirtshaus.
Da unterschreibe ich, sofern sie wieder aufhaben, wohlgemerkt, und du noch eins in dem Dorf empfindest. Das ist nämlich die nächste Krux. Ich würde tatsächlich, wenn du sagst, ich schnall meinen Rucksack auf und ziehe an die Wanderschuhe, dass du in den schwarzen Bergen meinetwegen anfängst, das ist easy going, da hast du gut vernetztes Wegenetz, da kannst du wandern wie ein Weltmeister, hast Berge, hast schöne Aussichten, kannst bis in die Hochhöhen reingucken. Wovon ich abraten würde, ja, da muss man dort gewesen sein, ist Kloster Kreuzberg, aber es ist halt Massenbetrieb dort. Die Landschaft, wo ich hier am urigsten und am rhönerischsten bezeichnen würde, ist tatsächlich entweder, wenn man auf diese offenen Fernen steht, würde ich definitiv in die Hochrhön hochgehen.
Unbedingt.
Oder aber, wenn man erst sagt, ich hab's gern ein bisschen bäumig um mich, dass ich zum Lösers Haar gehe. Das ist ein ehemaliger Berg, auf dem eine keltische Fliehburg war irgendwie und die ist irgendwie zusammengekracht, weiß der Geier, und dann ist Basalt dort abgebaut worden. Und mittlerweile wird dort seit, boah, ich muss lügen, 50 oder 60 Jahren so gar nichts mehr gemacht, was Forstwirtschaft angeht. Das ist völlig rausgenommen. Das ist jetzt im Endeffekt ein Urwald mit ganz, ganz viel Basalt. Und das ist wirklich wie aus einer anderen Welt. Also du kommst ein bisschen vor, als müsstest du durch so ein Herr-der-Ringe-Ding irgendwie durchmarschieren. Das ist völlig irre.
Absolut.
Die Bäume sind so knackig und verworren. Das ist einfach irre da. Das ist völlig, völlig bekloppt. Und es ist einfach verdammt schön. Es hat so ein, weiß nicht, so was Stoisches, ruhiges, so was Gewaltiges einfach. Und
Nebelwald auf La Gomera. Also da gehen ja ganz viele Menschen, fliegen da extra hin, um den zu erleben. Wir haben das hier vor der Haustür. Moose, Flechten, Nebel. Ich kriege jetzt gerade Gänsehaut. Es ist wirklich so, du bist in einem Märchen.
Ja, das ist ein bisschen so eine andere Welt gedient, so ein bisschen irgendwo.
Geht einfach mal in die Rhön, geht mit offenen Augen rein. Meine Schwester und ich, wir wurden, ich bezeichne es jetzt mal als gezwungen, als Kinder und Halbwüchsige jedes Wochenende in diese Rhön zu gehen. Entweder im Sommer mussten wir wandern, im Winter wahlweise Langlauf laufen oder an den damals, glaube ich, drei Liften, die wir hatten. Arnsberg, Feuerberg und hatten wir noch eine andere Schiene?
Es ist Richtung Kissing gibt es noch, also Richtung, Richtung Berghaus Rhön.
Ja, da bin ich garantiert auch schon hingeflogen. Als Kinder haben wir das natürlich gehasst, wir haben es einfach nur gehasst. Heute bin ich meinem Vater extrem dankbar dafür. Ich kenne mich einfach aus und das ist ein sehr schönes Gefühl. Und geht in die Rhön und nehmt euch irgendeinen Naturführer mit und ihr schnallt ab. Das ist ein Hammer dort.
Bei mir war es ein bisschen anders, dieses Rhön-Erlebnis, sage ich mal. Wir sind eben nie so wirklich hier Samstag, Sonntag, hier jetzt die an die Wanderschuhe und ab geht's, sowas eben nicht bei uns zu Hause. Es gab die Tage, ja, keine Ahnung, das waren dann irgendwie immer Wasserkuppe, wo ich mich noch wirklich daran erinnern kann, oder irgendwie Heidelstein da oben. Aber so wirklich exzessiv, so turnusmäßig Routine, irgendwie Sonntagmorgen hier wandern, ab geht's, das war bei uns nicht
der Fall. Mit Rucksack und Verpflegung.
Weil bei uns war das eher im Hintergrund irgendwie. Die Liebe zu der Landschaft habe ich tatsächlich erst so irgendwie damit gelernt, als ich mich auch mit der Geschichte davon im Rahmen von meinem Studium befasst habe, ein bisschen.
Welchen Naturführer würdet ihr denn empfehlen? Hättet ihr da spontan was?
Also ich würde tatsächlich, buchtechnisch würde ich nichts empfehlen. Ich würde tatsächlich eine Wanderkarte empfehlen und würde dir empfehlen, es gibt hier einen ultimativen Rhön-Menschen. Das ist der Jürgen Hüfner. Der ist ganz, ganz großes Kino, der Mensch ist ein Tausendsasser, also ungelogen. Er ist Fotograf. Sammelt alte Rhöner Alltagsobjekte aus, keine Ahnung, x 100 Jahren. Und man muss dazu sagen, er war einer der ersten, die dann angefangen haben, als das Internet aufkam, auch die Rhön ins Netz zu setzen. Vor allem, da gibt es die Seite rhönlein.de und da war er und ein Kollege von ihm dran beteiligt. Und da findet man so extrem unheimlich viele Möglichkeiten, Tipps, Ideen, Hintergründe zur Geschichte, das ist völlig irre.
Ja.
Den Link zu rhönlein.de packen wir euch natürlich in die Shownotes.
In die was?
Shownotes, das heißt nichts anderes als die Notizen unter dem Podcast.
Also ich war in meinem Leben zweimal in der Rhön. Das erste Mal als Kind im Urlaub. Da hat es eine Woche lang nur geregnet. Und das zweite Mal vor nicht allzu langer Zeit. Und da konnte ich ungefähr bis zu meiner eigenen Kniescheibe gucken. Da war nämlich so krasser Nebel, dass ich froh war, dass ich die nächste Wegbeschreibung überhaupt gesehen habe. Jetzt seid mal ehrlich, also wie oft sieht man diese schöne Fernsicht denn wirklich?
Also es ist tatsächlich so, auch wenn ich früher der rühmte Skeptiker war, weil Heimat lernt man denn auch erst schätzen, so ging es mir zumindest, wenn man wieder zurückgekommen ist. Und natürlich mache ich Werbung für die Rhön und wenn mich Menschen besuchen, die schicke ich natürlich erstmal in die Rhön. Aber du hast immer die hundertprozentige Gefahr, dass das Wetter dort zack umschlägt und du stehst in einer Suppe, der Wind kommt von allen Seiten, du bist wirklich durchgefroren, du bist nass bis auf die Knochen, die Haare stehen dir zu Berge und du bist wieder an deinem Ursprungsort zurück und sagst, das Wetter war so zum Kotzen, aber es war so geil.
Ja, ungefähr so war es bei uns auch.
Ja, das ist die halbe Schönheit letztlich irgendwo.
Ja, es ist quasi das Schottland Bayerns. Und wenn man in Schottland Urlaub macht, dann kalkuliert man auch immer einen Regen mit ein oder immer wirklich mieses Wetter und Wind wie in Hamburg. Und das haben wir, mit Berge. Wind wie Hamburg, aber mit Berge.
Naja, und gleichzeitig ist die Rhön ja auch das Florida Bayerns, oder?
Hä?
Ja, klar, Mann. Guck mal nach Bad Kissingen. Hier Casino und hier der Fontainebrunnen.
Palmen.
Im
Sommer, ja.
Also, stimmt. Das ist so ein bisschen hier so, dass ich sag mal, Florida im kleinen, kompakten Rhön-Niveau ein bisschen.
Ja.
So der Alterswohn. Du siehst ja auch, ja, weißt du? Ja. Ich meine.
Das fand ich sofort so lila undulierte ältere Damen ein.
Und die stehen dann am einarmigen Banditen im Casino, oder wie?
Das ist echt so. Also wir haben in der Rhön, also in Bad Kissingen speziell, also ein ganz edler Kurort, muss man wirklich sagen. Wir haben dort ein Verhältnis von Kinderwagen zu Rollatoren von 1 zu 10.
Das klingt jetzt irgendwie nicht so, als ob die jungen Leute alle unbedingt da bleiben, sondern eher nach dem klassischen Fall von Landflucht. Wie war das denn bei euch?
Stimmt, also das ist jetzt eine super zweigeteilte Geschichte. Ich war 18 und bin sofort nach Hamburg abgehauen. Also ganz klar war, es gibt für mich bloß eine Richtung und die ist weg von der Rhön. Ja, Logo.
Bei mir war es tatsächlich ähnlich wie bei Susanne, dass ich gesagt habe, okay, erstmal weg. Mhm. Und es ist ein bisschen, du hast vorhin schon mal angeschnitten, so wie Fontane ja auch gesagt hat, also Theodor Fontane, dieser Dichter, wo er auch mal in Bad Kissingen war. Du lernst dann erst in der Fremde so wirklich zu schätzen, was du so an der Heimat hast.
Ja,
und das war auch bei mir der Fall. Ich habe dann, also das Studium war eigentlich bei mir ziemlich gehalten. Ich wusste, das ist nicht das, worauf du Bock hast dein Leben lang. Und mir hat eine Bekannte dann ein Bild geschickt. Sie war an der Holzbildhauerschule in Bischofsheim und hat dann in der Joggingrunde in Kreuzberg im Abendlicht fotografiert. Und ich hatte dieses Bild bekommen und wusste, Moment mal, irgendwie haben sie bei dir die Pole verschoben. Du gehörst hier unten nicht irgendwo in diesen südbayerischen Raum. Du musst da wohl wieder woanders, nämlich irgendwo hier nach Norden hoch. Und,
war das wirklich so ein romantisches Schlüsselerlebnis?
Das war voll das Schlüsselerlebnis, also voll der Tschack. Wow. Das hat mich voll runtergeballert und dann dachte ich am nächsten Tag, okay, du musst dir irgendwas machen auch.
Ja.
Und es ging ja schnell, weil mir war klar, okay, dieses Studium, damit wirst du auf Dauer nicht glücklich werden. So. Da quälst du dich durch, du kommst damit nicht zurecht, es ist nicht das, worauf du dein Leben lang Bock hast. Und du hast dann dort irgendwie diesen Ruf der Heimat von diesem Bild entnommen, mal ganz doof gesagt.
Hammer,
und ich habe dann so ganz kurz danach, hatte ich dann vielleicht, das wird ein oder zwei Tage sein, ich habe meine Kündigung unterschrieben, habe mein Krempel ins Auto gepackt und bin hochgedüst.
Ist ja wie im Roadmovie.
Naja.
Also beim Heimkommen, letzte Szene, Sequenz, Sonnenuntergang, die Rhön, Silhouette.
Also so extrem hatte ich das gar nicht in Erinnerung. Es war eher dieses jetzt weg. Das war so einfach dieses weg, irgendwie Sack und Pack mitnehmen und Abgang. Ja, so kann man es sagen.
Mhm.
Susanne, bei dir war das mit dem Heimkommen so ein bisschen weniger romantisch als bei Josh, oder?
Ja, es war ziemlich brachial, muss ich sagen. Also, seit ich 18 bin, gab es für mich halt, wie gesagt, immer nur eine Richtung und die war weg von Mürsch, wie man zum Münsterstadt sagt. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich dieses kleine Kaff entsetzlich fand oder langweilig oder sonst irgendwas. Wir haben hier wirklich eine unfassbare Jugend verbracht. Also mit allen Tricks, die ich jetzt hier auch nicht verraten werde, weil ein paar Geheimnisse sind ja wirklich noch nicht aufgeklopft. Aber tatsächlich war die Welt für mich einfach eine so schön einladend große Nummer, dass ich nie daran gedacht hätte, wieder an den Ursprungsort zurückzukommen, weil alles andere genauso spannend war. Also die erste Station war Hamburg und dann war viel, also in Nürnberg lange Zeit, dann um Nürnberg herum bis dann Oberfranken, Bayreuth. Und dann kam blanker Zufall die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, die Chefin von der kleinen Lokalzeitung mitten in der Rhön zu werden. Und zwar von der Saale-Zeitung. Das war ein Mittelmaß an Arroganz, die ich dieser Gegend entgegengebracht habe, weil ich ganz schnell gemerkt habe, dass dieses Kaff hier natürlich auch nicht stehen geblieben ist, dass der Journalismus hier nicht stehen geblieben ist und dass sich auch in der Rhön viel verändert hat. Beziehungsweise, dass die Menschen, die hier leben, nicht nur das Beste aus ihrer Situation in einem publikumsarmen Landstrich machen, sondern dass die aktiv was dafür tun, dass dieser Landstrich wirklich richtig lebenswert ist. Und mittlerweile ist es so, ich könnte mir überlegen, kaufe ich mir ein Haus? Und so weit war ich mein ganzes Leben noch nicht.
Könnt ihr mal ein bisschen rhönerisch reden auch? Es hört sich so hochdeutsch an oder bin ich schon eingetuned?
Ich kann es nicht. Mein Vater kam aus der Pfalz, meine Mutter ist in Berlin sozialisiert worden. Bei uns zu Hause ist annähernd Hochdeutsch gesprochen worden, annähernd. Aber da war mein Josch dabei.
Ja, keine Ahnung, ne? Also so ein Beispielsatz, Hans Unne ist immer aus die Köln gefahren.
Wie bitte?
Ja, genau. Wie bitte?
Hans Unne ist immer aus die Köln gefahren.
Aus die was?
Köln.
Mhm. Wir sind aus die Kerle gegangen, habe ich jetzt verstanden. Oh, also 17-jährige, süße Mädchen gehen raus und die Jungs abchecken.
Okay, hast du noch mehr?
Ja, da muss ich jetzt vielleicht ein Stückchen ablesen, weil das die ganze Passage ist. Gut. Hin Zünne waren wir ausgetrieben, da oben Rase. Da kam ein schwer Gewitter. Wir fuhren uns drei Horne. Wir waren erst bei den Kirschbäumen gewasst, von oben räumt, es drascht noch so eine. Und ein Kühe sauste und machte zu einem Stall nein. Wir waren seich nass wurde und bis kracht und wittert, da hast du öppis Kondella. Also in Kurzform, das war jetzt mal so ein bisschen, jemand war mit den Tieren unterwegs.
Kühe, habe ich verstanden.
Und es hat ein Gewitter angefangen.
Aha.
Und dann sind die Kühe durchgegangen und es war Action und ja, man hatte was erleben können, in Anführungszeichen.
Hammer. Aber das klingt ganz rau. Das könnte auch ein ganz fieser norwegischer Dialekt sein, der auf einer Insel neben irgendeinem Fjord gesprochen
hat. Da stimme ich dir dazu, weil ich habe eine Bekannte, die kommt eigentlich aus Baden-Württemberg, arbeitet in Würzburg. Es gab dann irgendwann gab so eine Sprachschatzkiste, diese Instagram-Seite oder so. Und da werden aus sämtlichen Sprachen dann Begriffe vorgestellt. Und da gab es einen isländischen Begriff. Hubaredur. Und das war irgendwie so die Umschreibung, wenn ich es richtig zusammenkriege, für ganz nebeliges, tristes Wetter. Und sie war der festen Überzeugung, dass dieses Wort auch aus der Rhön hätte stammen können. Also insofern, deine Vermutung liegt ja, glaube ich, gar nicht mal so weit entfernt irgendwie. Ja.
Ich habe mich extra, weil ich den Dialekt nicht beherrsche, in einer Facebook-Gruppe eingeloggt, die nennt sich Rhöner Dialekt. Jetzt lese ich dir mal was vor, okay? Und du musst mir das dann übersetzen. Okay?
Ich versuch's.
Also ich entschuldige mich jetzt schon bei allen Rhönern. Obacht! Ich send grad um Strecke.
Ich bin gerade am Stricken.
Super. Mich streckt's, hullert sich umrand. Wisst ihr bloß das S?
Also diese Zwischenpassage, die kriege ich nicht zusammen. Aber das
mich streckt's, hullert sich am Rand?
Das kenne ich zum Beispiel gar nicht.
Das Gestrickte rollt sich hoch am Rand.
Okay, und dann kam die Frage, ja, wisst ihr, was woran das liegt oder was das ist? Ne? Da bin ich dabei.
Wisst ihr bloß das S? Entschuldigung, das ist keine Sprache.
Es hat tatsächlich so für mich auch so einen nordischen Klang. Ist irgendwie mit drin. Das ist eine ganz interessante Mischung. Also ich kannte das überhaupt nicht, wie die Rhön leider noch nicht. Wie kommt das, dass das so nordisch klingt?
Sehr gute Frage. Es hängt, glaube ich, da müssen wir ganz weit zurückgehen. Und zwar Ende 30-jähriger Krieg. Und diese Region hier ist nicht umsonst irgendwo als deutsche Sibirien eingegangen, weil die einfach so widrig ist, von der Witterung her, von allem, so rau. Und diese Rhön war nicht besonders mobil, in Anführungszeichen. Die Leute waren dort relativ lange unter sich auch. Und diese Leute kamen eigentlich alle, diese Ursiedler, in Anführungszeichen, ist in dem Bereich, wo ich herkomme, aus den eher umliegenden, älteren Orten. Es gibt zwar rückführbar in meinem Heimatort, ich glaube, ein oder zwei Familien, die aus Tirol wohl tatsächlich hier hochgegangen sind, aber das ist eher die Minderheit. Also woher das alles kommt und wie sich das entwickelt hat, das kann ich dir leider auch nicht sagen. Aber ich glaube, das ist einfach ein an sich gewachsenes Ding, was unter sich in Anführungszeichen in einer Art verschlossenen Raum so vor sich hin ein bisschen gegärt hat.
Verschlossener Raum, Sibirien, das klingt jetzt alles irgendwie doch sehr abgelegen und still. Aber wenn ich das richtig weiß, dann heißt das nicht, dass die Rhönerinnen und Rhöner nicht richtig ordentliche Partys feiern können, oder Susanne?
Also wenn ich jetzt mal Oma erzählt, ich bin 52, wir hatten Diskos, das waren ehemalige Turnhallen. Ne? Und die waren aber, also haltet euch fest, schneidet euch an, Müllerstadt zum Beispiel war der Hauptdrogenumschlagplatz nach Frankfurt.
Kommt daher auch euer kleines Elektrofestival?
Richtig, genau. Also diese Disco, die war in den 80ern stehen geblieben in den 70ern. Also ich bin, obwohl es nicht meine Musik war, mit Led Zeppelin und Hair und weiß der Geier aufgewachsen. Ich war früher auch Hippie, ich oute mich jetzt. Chalice von der Höhle. Die Spitznamen hatte ich tatsächlich. Also auf jeden Fall. In dieser Disco hat sich quasi die gesamte Rhön getroffen, weil wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nur diese...
Komm, das normal nicht woanders her.
Wir hatten echt nichts, wir waren so im Randgebiet und in dieser Disco war die Hölle los. Natürlich ist gekifft worden, natürlich ist getrunken worden, Logo. Aber es ist nichts Schlimmes passiert. Nur wir hatten halt wirklich eine unglaubliche Entfaltungsphase, so möchte ich es mal ausdrücken. Aus dieser Disco-Szene von damals sind sehr viele, auch ganz viele sind nach Berlin gegangen, aber die hat auch der Ruf der Heimatereignisse wieder zurückbekommen. Ja, die haben sich natürlich auch weiterentwickelt und jetzt ist halt nun mal eine schöne Elektroparty angesagt. Nur, wir haben hier keine Discos mehr, wir haben keine Räume mehr, also machen wir es draußen. Wir haben hier, den Ort verrate ich jetzt nicht, weil wir das tatsächlich, weil es viel mit Mundpropaganda geht. Da werden Leute eingeladen dazu. Die wiederum bringen ihre besten Freunde mit. Also das ist so eine ganz kleine Garantie dafür, dass es nie ausufert wird. Aber das sind 4 Tage rund um Pfingsten und nochmal 4 Tage irgendwann im Herbst. Ja, das hat was von der kleinen Hippieburg dann dort. Da steht ein Zirkuszelt, da sind 17 Hunde, 23 Kinder, irgendjemand hat noch einen Gaul dabei. Und das ist friedlich und wir tanzen halt dann die ganze Nacht. Ja, das machen wir in der Rhön.
Und das Festival heißt dann Dröhn.
Ja, okay. Um darzustellen, wie gut es Gegenden auch tut, wenn Leute weggegangen sind und wiederkommen. Wir haben hier in Münderstadt eine Künstlerin, die Mia Hochheim, die ist vor 11 oder 12 Jahren schon wieder zurückgekommen. Bitte fragt mich jetzt nicht, wo sie war. Ich habe es vergessen. Auch mal in Berlin und so weiter. Und sie bezeichnet sich selber als Wiederkehrerin und die hat jetzt zum 2. Mal ein öffentliches Gebäude gepachtet für eine gewisse Zeit. Pacht ist Quatsch. Sie hat es von der Stadt überlassen bekommen für ein paar Monate. In dem Fall war es der alte Bahnhof, ein wundervolles, ich glaube, Gründerzeithaus. Und da hat sie das 5 Monate lang bespielt, in jedem Zimmer. Da waren Ausstellungen, da waren Lesungen, da war Disco, da war Punk, da war jeden Abend was los. Und dadurch, dass es direkt am Bahnhof war, haben das auch die Reisenden mitbekommen. Also in der Mitte des Projekts sind Leute wirklich ausgestiegen und haben gesagt, ey, jeden Abend fahre ich hier vorbei, was geht denn hier eigentlich ab? Kann ich mich dazusetzen? Ja, na klar, wo denn wir kommen, wo kommst du denn her? Und auf einmal ist da wieder eine andere Art der Gemeinschaft geschaffen worden. Und daraus ist dann auch wieder was Kreatives entstanden.
Also das ist zum Beispiel was wahnsinnig Sympathisches, was ich aus Spanien kenne, wo meine Mutter herkommt. Aber in München zum Beispiel ist es eher überhaupt nicht so. Also wenn du dich einfach mal spontan, gibt es natürlich Möglichkeiten, es gibt auch wahnsinnig coole und offene Leute. Aber jetzt sich einfach irgendwo so dazusetzen, wirst eher so angeguckt nach dem Motto, was will der oder was will die? Und ich glaube, Andrea, du hast aus anderen Städten auch ähnliche Erfahrungen, dass die Leute gerne so mehr so unter sich in ihren seit Jahrhunderten eingeschliffenen Klicken bleiben.
Ah, genau.
Also ist es auch etwas Röhnerisches, würdet ihr sagen?
Null. Also Röhner, wenn du irgendwo im nächsten Jahr vielleicht heuer wandern bist in der Rhön, dann wirst du das merken, dass du ballerlich auf eine Bierbank hockst und du kommst sofort mit den Menschen ins Gespräch. Das funktioniert, ich gebe dir dafür keine Ahnung, meine rechte Niere, das funktioniert ganz sicher. Und ich muss halt sagen, ich komme ja ein bisschen eher aus dem, ich sag mal, in Anführungszeichen noch ländlicheren Bereich als Susanne, die ja eher hier diesen städtischen Teil in Münderstadt und so abdeckt. Ich habe ein bisschen eine andere Erfahrung. Bei mir ist es eher so, ich vergleiche das immer ganz gern mit einer Textzeile von Feine Sahne Fischfilet. Bei denen heißt es im Song, für diese eine Nacht, alle um mich herum ziehen weiter um, ich kriege hier langsam Angst, allein zu sein, ich kann euch gut verstehen. Ihr habt Angst davor, in die Zukunft zu sehen, was bleibt, wenn nur die Guten gehen. Und es ist tatsächlich ein bisschen so, habe ich den Eindruck, dass gerade in meinem Alter, die Generation von mir, ich sehe es bei meinen beiden Brüdern, das ist so ein bisschen der Weg aus Sodom, nicht mehr über die Schulter gucken und weg. Von denen werden wenige zurückkommen, so mein Gefühl. Und dann ist die Frage, was bleibt letztlich übrig dann noch? Das ist so ein bisschen das, wie es auf den Dörfern nach meinem Dafürhalten läuft. Die Jungen gehen weg, ja, massiv damit zu kämpfen.
Hast du denn, als du weggegangen bist, gedacht, dass du so bald wiederkommst?
Nee, ich bin ja tatsächlich, als ich mir nach Richtung München runter bin, ich dachte hier aus den Augen, aus dem Sinn, bloß weg. bei mir kam dann, wie gesagt, was ich vorhin schon erzählt habe, dieses Schlüsselerlebnis mit diesem Bild, was mich dann zurückgebracht hat. Und ich war ja dann für mein Studium in Gießen und weil es mich einfach so extremst gejuckt hat, bin ich dann auch, weil auch in Gießen nicht sonderlich viel passiert ist, muss ich dazu sagen. Es war eine gute Kneipe, die montags offen hatte und dementsprechend Wochenends warst du dann eben zu Hause in der Rhön. Also das war eigentlich, ab diesem Schlüsselmoment war für mich irgendwo gesetzt, hier ist mein Platz, hier ist meine Stelle, hier gehöre ich irgendwie auch hin. Weißt du, ich bin da gewachsen im Endeffekt auch ein bisschen in der Region hier. Und das war so ein Aufwachsen zwischen Basalt und Buche, sage ich mal, weil viel mehr hast du hier auch nicht. Du hast Buchenwald und ganz, ganz viel Basalt. Das ist das, was für mich irgendwie auch die Landschaft hier ein bisschen bestimmt und ausmacht. Und diese raue Landschaft, die ist das, was ich bei mir tatsächlich ja, als Heimat auch sehe irgendwo.
Aber, da muss ich dir jetzt mal ganz kurz widersprechen, also das Weiße Rösel in Stralsbach, das war eine ganz, ganz klassische Wirtshaus. Und da gab es halt irgendwie große Schnitzel und große Portionen und einen Stammtisch und alles geköpft worden und so weiter. Und der Sohn ist weg und hat als Koch sich wirklich einen Namen erkocht, der war in ganz namhaften Häusern. Die Tochter ist weg, sie hat Hotelfach irgendwas gelernt, war auch in besten Häusern. Und für die Hagenröder, das war klar, unsere Kinder kommen nie wieder zurück. Und irgendwann sind die tatsächlich wieder zurückgekommen und wir haben jetzt aus dem Weißen Rüssel ein Schlemmerparadies gemacht. Die kochen dort wie mit unglaublicher Fantasie. Die stellen Speisen zusammen, wie du es nur in hochpreisigen Restaurants in Großstädten auf dem Teller bekommst. Und das zu Portionen, wo du wirklich richtig satt wirst.
Kurze Anmerkung. Das war keine bezahlte Werbung.
Ich will aber hin.
Ja, ich kriege gerade auch ein bisschen Hunger. Werbung ist aber ein sehr gutes Stichwort. Wir sind gleich wieder da.
Einger. Das heißt, echte Bierkultur genießen. Die wohl bekannteste Privatbrauerei im Umland von München ist seit 130 Jahren im Familienbesitz. Da steht die Tradition an erster Stelle. Deshalb werden auch alle Bierspezialitäten ausschließlich mit Produkten aus der Region gebraut. Übrigens, wissen Sie eigentlich, wie viele Biere wir in Aing haben? Nicht? Also, ein helles, ein altbayerisch dunkel, ein Jahrhundertbier, das naturtrübe Kellerbier, ein Pils, ein helles, dunkles und leichtes Weißbier, ein Celebrator, die Kirterhäube, ein Weizenbock und das Frühlingsbier. 9 Stammsorten und 3 saisonale Spezialitäten. Wir haben für jede Zeit und jedermann das richtige Bier. Mehr Bierendurst.
Wir sind wieder da. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der 5. Folge von Liebe.Bayern. Über die Rhön reden wir heute. Der Name Rhön, es ist nicht geklärt, woher er kommt. Es gibt verschiedene Erklärungsversuche. Der eine geht auf das Keltische zurück, der andere auf das Germanische. Im Keltischen bedeutet Rhöno Hügel. Rin oder Ran heißt Berg oder Vorberg. Das könnte es zum Beispiel sein, weil es ja recht hügelig ist. Die germanische Erklärung ist orografisch, also nicht orthografisch, sondern orografisch, also die Beschreibung der Berge. Und da es sich um Vulkanstein handelt, beziehungsweise vulkanisches Gebiet, und im Altnordischen heißt das Wort Raun, steiniges Land oder Geröllwüste, im Dänischen heißt Rhön, Steinbank am Meeresgrund, und im modernen Isländischen heißt Raun, Lava oder Lavafeld. Das klingt wahnsinnig verlockend, das so zu erklären. Das Problem daran ist, die Germanen kannten überhaupt keine Vulkane und waren auch sonst für wissenschaftliche Expertise im Allgemeinen nicht sehr bekannt.
Ich bin aber auf eine andere Besonderheit gestoßen. Jeder Bestatter in ganz Deutschland kennt das kleine Münnerstadt in der Rhön. Warum?
Wir haben das deutsche Bestatter-Ausbildungszentrum und wir haben hier sogar einen Lehrfriedhof, also L-E-H-R, Lehrfriedhof. Und die Hotellerie in Münnerstadt existiert auch dank der jungen auszubildenden Bestatter. Das heißt, wir sind also abends echt ein schwarzes Dorf.
Sind das Leute, die besonders abgehärtet sind oder besonders sensibel sind, die diesen Beruf ergreifen wollen?
Ich kann es ja tatsächlich nicht sagen, weil ich mich mit den Menschen so noch nicht unterhalten habe. Ich sehe aber, dass es erstaunlich viele junge Frauen sind, die den Job jetzt ergreifen. Das finde ich bemerkenswert, ja. Und ansonsten denke ich, dass das ein ganz eigenes Thema ist. Also ich glaube, du musst abgehärtet sein und ich glaube, du musst sensibel sein, vor allen Dingen im Hinblick mit den Hinterbliebenen, dass du mit denen gut reden kannst.
Okay, das heißt, ihr habt einen Lehrfriedhof und eine Bestatterausbildung, die es sonst nirgendwo gibt. Das gibt euch ja schon einen, sagen wir mal, einen christlichen Sonderstatus in Deutschland. Das ist aber nicht der einzige. Stefan hatte das ja ganz am Anfang schon mal erwähnt. Es scheint ja so zu sein, dass Münnerstadt unter einem besonderen Schutz steht. Was hat es damit auf sich?
Die Schutzfrau von Münnerstadt. Das war, also ich kann die Geschichte wirklich nur bruchstückhaft wiedergeben oder den tatsächlich wahren, realen Hintergrund. Im 30-jährigen Krieg vermutlich ist Münnerstadt von den Schweden belagert worden. Schweden 30, irgendwie so. Also auf jeden Fall waren da echt böse Jungs vor den Toren der Stadt. Wir haben hier auch also fast noch eine komplette Stadtmauer außenrum und wir hatten 4 Wehrtürme. Einen haben die Amis gesprengt nach dem Krieg, weil sie mit ihren Panzern nicht durchgekommen sind. Und ansonsten ist Münnerstadt wirklich ein mittelalterliches Kleinod. Es ist sehr, sehr schön hier. Mit Schloss, mit Riesenkirche. Wir haben echt alles, was das Touriherz begehrt. Fast wäre diese Stadt in die Hände der Schweden gefallen, wenn da nicht, der Sage nach, die Jungfrau Maria über Münnerstadt erschienen wäre, mit ihrem weiten blauen Himmelsmantel. Sie hat ihre Hände ausgestreckt und hat die Eisenkugeln, die die Schweden mit ihren Kanonen auf Münnerstadt geschossen haben, eigenhändig abgefangen und hat so Münnerstadt vor Brandschatzung, Mord und Totschlag geschützt. Und zum Dank dafür wird an 3 Sonntagen im August und im September jedes Jahr ein Heimatspiel aufgeführt. Da sind ganze Generationen an Familien schon drauf abonniert, die da mitmachen. Ob das jetzt ist als Apollone, die Bürgermeistersgattin, glaube ich, der Bürgermeister, der Pfarrer. Auf jeden Fall, da macht halt Mürsch mit, also mindestens 250 Menschen plus Getier, Pferde, Kühe, Gänse, Dackel, ist alles dabei. Und aber das Highlight ist, wenn diese Jungfrau Mutter Gottes an dieser Fassade erscheint und als Kind habe ich mir fast regelmäßig in die Hosen gemacht vor Angst. Und ich übertreibe jetzt wirklich nicht, weil die kam hinter 2 Türmchen hervor und die schwebte und hat diese Kanonenkugel in der Hand gehabt. Ich habe mich sowas von gefürchtet. Ich wirklich, das war für mich als Kind nicht fassbar. Mittlerweile weiß ich, die läuft ganz athletisch, ganz langsam eine Treppe hoch. Ja, okay, gut, damit ist der Zauber natürlich erledigt. Aber das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Und auch hier machen jetzt Menschen in meinem Alter mit. Also meine Freundin Claudia, die ist 53 und die ist jetzt die Vorsitzende dieses Heimatspielvereins. Und die ist weit entfernt von irgendeinem fränkischen Traditionalismus rumdümpeln oder so. Die ist auch auf der Elektroparty. Ja, geht.
Das ist total witzig, dass du diese Geschichte gerade erzählt hast, weil ich dachte gerade, oh, was ist mit unserem Motto? Weil wir also nicht nur Bayern entdecken, sondern auch überlegen, Gott lebt in Bayern, aber wo? Oder wo macht er Urlaub zum Beispiel? Und das spricht wiederum für die Theorie, dass das in der Rhön ist.
Klar, aber er kann sich halt aussuchen, Elektrofeste da immer spielen.
Warum nicht beides?
Warum nicht beides?
Eben, wofür ist man dreifaltig, wenn man dann nur an einem Ort sein darf?
Das war alles andere als eine einfältige Feststellung. Wollen wir mal ganz kurz unterbrechen? Dann würde ich jetzt nämlich den Rhön-Diesel mal holen, okay?
Okay.
Wen holt sie?
Rhön-Diesel.
Aha, ja, schön für euch. Ich habe immer noch mein kleines Helles hier.
Das ist deins. Das war meins.
Danke. Ja, können wir, oder?
Ah, Moment. Kurze Erklärung für die, die uns zuhören und uns nicht sehen können. Susanne hat eine Flasche geholt.
Es waren keine 3x drauf.
Totenkopf.
Nee, keine Totenköpfe. Aber auch kein seriöses Etikett.
Naja, also er ist schon gut. Im Endeffekt ist es ein Marillenschnaps, der hier direkt vom Brenner meines geringsten Missvertrauens stammt.
Das klingt ja vertrauenerweckend.
Ja, keine Blindheitsgarantie. Also in dem Sinne, so ich schätze mal so, naja, vielleicht zwischen 40 und 50 Pferdestärken irgendwo. Ja, aber er ist gut, er geht runter, der rollt.
Prost, ups, Stößchen.
Ja, Prost, zum Wohl.
Cheers.
Auf euer Wohl, ja, und auf die Rhön.
Puh. Aber, so, wenn, oh,
na.
Nee, wenn der Diesel weg ist, ne, ist voll Mache.
Das ist voll eine Knalle.
Doch.
Das ist übrigens auch eine Premiere für Liebe Punkt Bayern. Wir haben noch nie mit unseren Gästen über Skype virtuell angestoßen.
Ich kann jetzt nur noch feststellen, alle Wege führen nach Rhön und ich freue mich drauf.
Sehr schön. Das ist cool.
Ich hätte nur noch eine Bitte. Einen Kraftausdruck von jedem von euch. Auf Rhönisch. Rhönerisch, Entschuldigung.
Blöde Sullen, Biskurm, Trümmerdepp.
Also ich nehme, du blöder Teufel.
Dann sage ich, du Holz.
Ja, vielen herzlichen Dank. Auch für das Kompliment mit dem Holz nehme ich gerne mit. Euch vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Hofft, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns.
Es war uns ein Fest und hat Riesenspaß gemacht.
Und ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei, wenn wir eine Kultur- und Zeitreise in die Rhön, hoffentlich spreche ich es richtig aus, nach diesem hervorragenden Kurs von Susanne und Josch, vor allem vom Josch, herzlichen Dank auch dafür nochmal, wenn wir diese Kultur- und Zeitreise mit euch unternehmen. Auf bald und pfiat euch.
Pfiat euch.
Drei, zwei, eins, klatsch.
Diese Übertragung enthält Spuren von Waldelfen und Basalt. Enthält Spuren von Waldelfen klingt, als hätten wir sie zermörsert.
Ja. Das ist doch gut. Du wolltest sie ja sogar rauslöschen.
Ja, das klingt ein bisschen radikal, aber gut.